Du guter Gott, dass du uns liebst, das können wir in deinem Sohn Jesus Christus entdecken. Du, unser Herr Jesus Christus, deine Liebe hast du uns gezeigt in deinem Tod am Kreuz. Deshalb sind wir hier zusammen als Menschen, die dir glauben und die durch dich Beziehung haben zu dem lebendigen Gott und dass wir ihn Vater nennen dürfen. Und du, Heiliger Geist, willst uns das Wort Gottes immer wieder aufschließen, uns begegnen und die Gedanken Gottes in unser Leben hineinversenken, dass sie uns durch und durch verändern und prägen. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns recht hören lässt auf das, was du uns sagen willst und dass es unser Leben befruchtet und reich macht. Amen. Der für den heutigen Palmsonntag ausgewählte Predigtext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 14. Ihr könnt ihn auch hier an der Wand mitlesen. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Jesus aber sah, dass sie das Glas zerbrechen und es auf sein Haupt gießen wollte. Da wurde er unwillig und sprach zu ihr, was soll diese Verschwendung? Geh hin und verkaufe das Salböl für 300 Denare und gib's den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Was du einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan hast, das hast du mir getan. Denn ich bin nicht gekommen, um mich wie ein Herrscher salben zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben für die vielen dahinzugeben. Als das die Jünger hörten, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, warum ist er so hart gegen die Frau, die ihn liebt und ihn ehren will? Er aber antwortete ihnen, wisst ihr nicht, was das heißt? Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Sehe ich bei einigen zumindest von euch erstaunen? Was liest er denn da vor? Oder gar Ärger, das steht ja so gar nicht in der Bibel. Wer die Evangelien gut kennt, der weiß, nein, so steht diese Geschichte da nicht. Aber wie war sie noch gleich? Hatte da nicht Maria Jesus die Füße mit ihren Tränen benetzt? Aber welche Maria war das dann noch? Oder war es doch Salböl? Und war es nicht eine Sünderin, die das tat? Nun, es gibt mehrere sehr ähnliche Geschichten in den Evangelien. Und sie geraten dann in unserer Erinnerung manchmal ziemlich durcheinander. Und wie Jesus in dieser verfremdeten Geschichte reagierte, das war uns ja dann irgendwie doch auch nicht fremd. Und was ihm hier in den Mund gelegt wurde, hat er an anderer Stelle ja tatsächlich gesagt. Aber jetzt hören wir noch einmal das Original, dafür hole ich auch erkennbar für alle die Lutherbibel hervor. Also Markus 14, 3-9 und auch jetzt den richtigen Text hier an der Wand. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Liebe Gäste, liebe Gemeinde hier in der Christuskirche und natürlich auch an den Übertragungsgeräten, Die Jünger, so kann ich mir das vorstellen, die Jünger haben ganz sicher geglaubt, dass Jesus sich über ihr Engagement freut und dass sie der Frau da so in die Parade fahren. Zeigten die doch damit, so glaubten sie, dass sie etwas verstanden hatten, dass sie begriffen hatten, welches Mitgefühl er doch für die Armen hatte und dass sie das angesteckt hatte. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihre Gesichtszüge erstarrten, als er so ganz anders antwortete, als sie es eigentlich jetzt erwartet hatten. Und wie sie ihn dann ungläubig anstarrten, wie sie nun aber auch gar nichts mehr verstanden. Diese Frau sollte das Richtige, das gute Werk an Jesus getan haben? Mein erster Punkt, jetzt ist die Stunde der Liebe. Diese Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Keine so wie die, die wir sonst so kennen. Sonntagsabends, zweites Programm, Rosemunde Pilcher oder wie sie auch immer heißen, die Autorinnen und Autoren. Nein, diese ist anders. Diese Frau, sie ist nicht verliebt, sie ist nicht blind vor Liebe, sondern sie ist vielmehr sehr hellsichtig. Ja, sie hat geradezu einen prophetischen Blick. Und diese Frau, sie ist keine Stalkerin, die ihrem Star nun endlich einmal ganz nahe kommen kann. Aber sie hat auch etwas von beidem, von der Verliebten und von der Stalkerin. Sie hat wohl instinktiv begriffen, dass diese Stunde, dass eben diese Gelegenheit einmalig war. Dass es jetzt, genau jetzt galt, ihm ihre Liebe zu zeigen. Denn sie liebte diesen Mann. Nicht so, wie eine Frau sonst einen Mann liebt, wohl eher so, wie eine Mutter ihr Kind liebt. So sehr liebte sie ihn, dass sie das Kostbarste, das sie besaß, vollständig über ihm ausschüttete. Jetzt ist die Stunde der Liebe. Nicht irgendeiner Spielart der Liebe, die uns eben in Liebesfilmen oft vorgespielt wird. Nein, es geht hier um echte, um tiefe, bedingungslose, selbstlose Liebe. Liebe, wahre Liebe, rechnet sich nicht. Liebe lässt sich nicht am Erfolg messen. Liebe kann nicht nach ihrem Nutzen bewertet werden. Wir können nicht die Effizienz von Liebe feststellen und messen. Und deshalb rechnet Liebe nicht. Wenn ihre Stunde da ist, dann gibt Liebe. Einfach so. Einfach alles. Bedingungslos. Und wer so liebt, der tut manchmal auch wirklich verrückte Dinge. Da wird nicht mehr alles zweimal bedacht, da wird nicht mehr alles dreimal auf seine Sinnhaftigkeit geprüft und da werden nicht viermal die Kosten überschlagen. Nein, da kauft man auch schon einmal 100 rote Rosen im Dezember, obwohl man eigentlich blank ist. Da schüttet diese Frau mal eben echtes, teuerstes Salböl über Jesu Kopf aus. Das war das mit Abstand Wertvollste, das sie besaß. Das war eigentlich fast alles, was sie besaß. Öl, heute würden wir vielleicht eher sagen Parfüm, im Wert von mehr als 300 Denaren. Das war ungefähr das Jahresgehalt eines Arbeiters damals. Also heute würden wir vielleicht sagen, ein Auto der Mittelklasse. Und der Wertverfall da ist ja schon recht groß, nicht? Nach einem Jahr ist er nur noch fast halb so, etwas mehr als halb so viel wert. Aber kein Verhältnis zu diesem Öl. Maximal 6-7 Tage wird Jesus noch nach diesem Öl gerochen haben. Aber dann war es weg. Verduftet. Und das hat diese Frau aus Liebe zu Jesus getan. Einfach so. Ohne Berechnung. Und auch klar, das konnte sie eben nur einmal tun. Dann war's das. Und wie es bei Jesus ankommt, das wusste sie auch nicht. Liebe lässt sich darauf ein. Liebe rechnet nicht, Liebe kalkuliert nicht, ob es passt und wie die Reaktion wohl sein wird. Die Frau hat wohl geahnt, dass es jetzt an der Zeit ist, Jesus mit Liebe zu überschütten. Vielleicht hat sie etwas geahnt von dem, was auf ihn zukommt, aber gewusst hat sie es sicher nicht. Denn Jesus musste es ihr und auch den anderen, die dabei waren, ja am Ende dieser Begebenheit sagen, was da passieren wird in den nächsten Tagen. Sie hat für ihn in dieser Stunde einfach das gegeben, von dem sie glaubte, dass es gut für ihn ist und wichtig ist. Das war eben die Stunde der Liebe, der verschwenderischen Liebe, der Liebe, die alles gibt für den, den man liebt, die man liebt. Zu wie viel Liebe sind wir fähig? Zu wie viel Liebe bist du fähig? Bist du bereit und fähig zu einer Liebe, die nicht rechnet? Und dabei geht es nicht um ein bestimmtes Tun. Liebe findet und gibt die Antwort auf die Frage, was denn in dieser Stunde, in diesem Moment für den geliebten Menschen wichtig und gut ist und was ich eben auch geben kann und bereit bin zu geben. Also zugespitzt die Frage, was bist du bereit für Jesus zu geben? Mein zweiter Punkt. Ihre Liebe spiegelt und weist auf die Liebe Jesu. Denn das führt uns nun zu der Frage, woher hat diese Frau eigentlich diese Liebe? Wenn wir ehrlich sind, dann ist unsere Liebe doch allzu oft nicht so selbstlos, so bedingungslos. Unsere Liebe ist doch selten ohne, nur wirklich selten ohne einen Gedanken, nur einen Gedanken daran, wiedergeliebt zu werden. Meistens überlegen wir uns doch auch, was kriegen wir dafür zurück? Oder geht das nur mir so und bei euch allen ist das anders? Kennst du auch diese Situation, in denen deine Liebe gefragt war? In der du gefragt warst für deine Frau, dein Mann, deine Mutter, dein Vater, ein Kind, da zu sein? Und du hast die Gelegenheit verpasst? Du hast die Situation nicht erkannt, nicht gemerkt, dass jetzt die Stunde der Liebe ist? Dass da jemand ist, der dich ganz dringend braucht, deine Nähe, einfach, dass du da bist? Vielleicht war es aber auch, dass die Arbeit, die Pflicht, die dir so viel wichtiger erschien. Man muss ja haushalten mit seiner Zeit, mit seinem Geld, mit seinen Ressourcen. Verpasste Gelegenheiten, die liegen uns meist unser ganzes weiteres Leben auf der Seele. Die lassen sich nicht mehr zurückholen. Aber wir können aus ihnen lernen. Wir können in unserer Liebe sensibler werden, vielleicht auch mutiger, die Liebe zu Wort kommen zu lassen und nicht immer auf Pflicht zu setzen. Und wir können um Vergebung bitten, so wie die Jünger. Sie haben es nicht gemerkt, was mit Jesus los war, dass er kurz vor den schwersten Stunden seines Lebens war, dass eben die Stunde der Liebe ist und nicht des wohlkalkulierten Nutzen der Ressourcen oder eben nicht die Stunde der Entwicklung von effizienten sozialdiakonischen Hilfsplänen. Sie haben noch länger gebraucht. Ihre Liebe war noch längst nicht selbstlos. Nicht so selbstlos, dass sie sich verschwenderisch, so wie die Frau eben, für ihren Herrn einzusetzen, bereit waren. Es brauchte noch einige einschneidende Ereignisse, bis eben Jesus Petrus fragen konnte, hast du mich mehr lieb als die anderen? Und Petrus ganz kleine Brötchen buk und gar nicht mehr auf die anderen herunterschaute, sondern nur noch auf sich schaute und sagte, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und wo dies dann auch mit seinem Leben gedeckt war. Also was steckt eigentlich hinter der Liebe dieser Frau? Jesus und die Jünger scheinen die Frau ja nicht gekannt zu haben. Sie bleibt namenlos. Aber sie hat Jesus gekannt. Sie wird mit ihm etwas erlebt haben. Sie wird etwas von ihm gehört haben. Predigten, Gleichnisse oder Berichte, Erzählungen anderer über das, was er getan hatte. Und sie glaubt. Sie glaubt an ihn. Sie glaubt an ihn und daran, dass er einmalig ist. So einmalig, dass er ihrem Leben einen völlig neuen Sinn eröffnen kann. Neue Lebensperspektive schenken kann. Vielleicht schon längst geöffnet hat. Sie ahnt wohl, dass sie in ihm Gott selbst, dem lebendigen Gott selbst, begegnet. Und es ist diese Liebe, die ihr aus allem, was sie gehört hat oder vielleicht auch selbst mit ihm irgendwie miterlebt hat, das ist diese Liebe, die ihr aus diesem Jesus entgegenkommt. Diese bedingungslose Liebe. Diese Liebe, die sie ihm nun zurückgibt, die sie widerspiegelt, mit der sie geradezu prophetisch vorwegnimmt, was Jesus für sie und uns alle tun würde, kurz darauf getan hat. Alles für die Geliebten zu geben. Alles, sich selbst, sein Leben. In den Augen der Frau spiegelt sich gewissermaßen schon das Kreuz, an dem Christus für sie und für alle Menschen, auch uns, gestorben ist. Und seine Liebe, Gottes Liebe, über uns ausgeschüttet hat. Ausschüttet. Ständig neu. Selbstlose Liebe. Liebe, die nicht rechnet, weil sie sich nicht rechnet. Diese Liebe gelingt nur Menschen, die nicht um Liebe kämpfen müssen. Das gelingt nur dem, der sich selbst lieben kann, weil er sich geliebt weiß, bedingungslos. Der mit sich selbst eins ist, der in sich ruht, weil er sich als Geschöpf Gottes versteht und weiß. Weil er weiß, dass er seinem Schöpfer gehört und in seiner Liebe aufgehoben ist. Gott ist Grund und Quell aller Liebe. Er ist der eine, der völlig ohne Gegenliebe lieben kann. Einfach so, aus sich selbst heraus. Gott ist Liebe. In sich ist er Liebe. Und auch Gottes Liebe zu uns Menschen rechnet sich eigentlich nicht. Eigentlich hätten die Jünger sagen müssen, du Jesus, lass das mal mit dem Kreuz. Da gibst du alles. Da gibt Gott das Liebste, was er hat. Und was gibt's dafür zurück? Menschen, die doch nicht machen, was du willst. Die machen, was sie wollen. Die dich einen guten Mann sein lassen, aber sich um deine Möglichkeiten und um deine Vorstellungen vom Leben keinen Deutsch scheren, die einfach auch ihre Möglichkeiten, die du ihnen eröffnet hast, brach liegen lassen, um das zu tun, was sie gerne wollen, die ihr eigenes Ding machen. Du kannst dir doch viel besser neue Geschöpfe schaffen, die dir gehorsam sind. Also lass das mal lieber mit dem Kreuz. Eigentlich hätten die Jünger das sagen können müssen. Doch eben, Liebe rechnet sich nicht. So liebt Gott, bedingungslos, einfach so, unendlich, überfließend, ohne Berechnung. Und diese Liebe schüttet er am Kreuz aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Christus offenbart uns dort in radikaler Klarheit diese Liebe. Gott lässt sich seine Liebe nicht nur etwas, sondern eben alles kosten. Liebe tut Dinge, die wirken verrückt. Liebe tut Dinge, die sprengen unsere Vorstellungen. Liebe überschreitet Grenzen. Liebe hat den anderen im Blick. will ihm Gutes, das Beste, sein Wohl. Und Liebe vergibt. Liebe räumt aus, was die Beziehung belastet. Und so, genau so liebt uns Gott. Die ganze Bibel ist eine einzige Liebesgeschichte. Die Geschichte der Liebe Gottes zu seiner Welt und seinen Menschen. Und es ist eine Geschichte mit offenem Ende. Liebe ist ein Geschenk. Man kann sie nicht machen, man kann sie nicht kaufen. Man kann sie sich nur schenken lassen. Willst du dir Gottes Liebe schenken lassen? Bei überraschenden Geschenken verhalten wir uns ja manchmal sehr merkwürdig. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oder, nein, das kann ich aber nicht annehmen. Und im Hinterkopf tickert dann schon, wie zahle ich das zurück? Was kann ich jetzt machen? Wisst ihr eigentlich, wie das ankommt bei dem, der einem da beschenkt? Einfach nur, weil er das gerne tun möchte? Ja, aus Liebe? Jesus ließ sich die Liebe der Frau gefallen. Er hat sich an ihr erfreut. Er hat sie genossen. Er hat sie gewürdigt. Er hat sie angenommen. Und darin zeigt er uns, wie wir mit seiner Liebe umgehen können. Sie einfach annehmen. Sie genießen. Sie würdigen. Sie uns sich schenken lassen. Willst du dir Gottes Liebe schenken lassen? Dann mach das doch heute noch fest. Sprich nach dem Gottesdienst mit mir oder einem anderen Christen darüber. Und mein dritter Punkt. Die liebende Frau, sie ist der Prototyp für die Gemeinde Jesu. Die Liebe Christi ist ansteckend. Die Frau steht eben auch dafür, dass sie sich von seiner Liebe anstecken ließ. Dass sie genauso selbstlos zu lieben begann, wie er liebt. Diese Liebe ist die Antriebskraft für Gemeinde, dafür, wie wir hier miteinander umgehen und wie wir für andere Menschen da sind. Diese Liebe ist Antriebskraft für Diakonie und für Mission. Und sie schärft uns den Blick immer wieder so, dass wir in der großen Menge der hilfsbedürftigen Menschen, das kann uns ja schon Angst machen oder unruhig werden lassen, diese Liebe schärft uns den Blick immer wieder so, dass wir in dieser unübersehbaren Menge den Einzelnen sehen. Den einen Menschen wahrnehmen, der jetzt unsere Liebe, unsere überschwängliche, grenzenüberschreitende, selbstlose Liebe benötigt. Die Liebe eben, die nicht rechnet. Die Liebe, die sich nicht rechnet. Denn wie viel mehr könnte in der Zeit an guten Werken organisiert werden, in der man einem einzigen Menschen stundenlang zuhört, der voller Verzweiflung immer wieder das Gleiche erzählt. Und es ist nicht sinnvoller, sich den noch mitten im Leben stehenden Menschen zuzuwenden, als Stunden oder gar Tage lang bei einem Sterbenden zu sitzen? Welchen Nutzen hat das? Und sollte man nicht, anstatt für einen Schwerkranken, dessen Heilung auf sehr wackeligen Beinen steht, sollte man nicht lieber eine große Summe Geld für andere Dinge zur Verfügung stellen, als für diese Behandlung dieses einen Menschen, was eben dann auch verloren sein kann. Weil das Geld könnte man ja nach Indien schicken. Da würde viel mehr Menschen damit geholfen, indem sie nicht mehr hungern oder indem sie wieder sehend werden. Keine Frage, es gilt auch für uns Christen, mit unseren Ressourcen möglichst effizient umzugehen. Aber wir merken, denke ich auch, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen dürfen. Die Jünger sahen hier in dieser Episode die Notleidenden nur als Objekte. Da sind so viele Arme. Das Geld hätte man besser denen gegeben. Objekte, an denen sie ihre Barmherzigkeit zeigen konnten. Aber sie sahen nicht den einen Menschen, der ihre Liebe braucht. Diese namenlose Frau in der Passionsgeschichte steht dafür, dass Liebe uns den Blick für den einen öffnet, der jetzt unsere Hilfe, der jetzt unsere Liebe, unsere verschwenderische Liebe braucht. Jesus erzählt einmal von einem solchen Menschen, der barmherzige Samariter. Er hat genau so gehandelt an einem unter die Räuber gefallenen. Diese selbstlose Liebe, die nicht rechnet und die sich nicht rechnet. Er hilft ihm nicht nur in diesem Moment, sondern er legt sogar noch was drauf, damit ihm weitergeholfen werden kann. Er bezahlt die ganze restliche Behandlung und er erhält dafür nichts. Und er erwartet dafür auch nichts. Die Frau hat ihre Liebe geradezu verschwenderisch über Jesus ausgegossen, als sein einsamer Tod dunkel am Horizont aufzog. Und so steht sie für die Liebe, die auch in der hoffnungslosesten Situation die Hoffnung nicht aufgibt. Auch wenn zu befürchten ist, dass diese Liebe nichts ändert, faktisch an den Realitäten nichts ändert, dass sie den Tod nicht verhindert, dass sie nicht Wunder bewirkt. Liebe rechnet nicht. Liebe rechnet sich nicht. Aber darin, in dieser Hoffnung, ist die Liebe eben stärker als der Tod. Ist die Liebe mehr als ein Wunder. Und diese Liebe verbindet mit dem lebendigen Gott für immer und für ewig. Amen.